Woche. Und ich hörte verschiedentlich, dass ihr euch damit nicht so ganz leicht getan habt. Ich selbst, Jürgen, fand das verdammt schwierig. Oha. Ich muss mir mal meine Predigerkappe aufsetzen. Ja. Da steht Jesus Freaks drauf. Ich muss mal betonen, dass ich das nicht aus ästhetischen Gründen aufsetze. Ich glaube, das kann der eine oder andere von euch nachvollziehen. Aber ich habe gelernt, irgendwie, und es ist halt doch immer manchmal ganz schön heiß, wenn man hier vorne steht, irgendwie dann so, und die ganzen Scheinwerfer sind da. Und dann schwitzt man und hat dauernd irgendwie Schweiß im Auge und kann da nichts mehr richtig sehen. Und dann habe ich gedacht, ich setze mir mal das Teil hier auf. Yeah. Probier das mal aus. Auch interessante Geschichte gewesen jetzt so, ne? Ich dachte, ich erzähle euch die einfach mal. Irgendjemand hier, der es geschafft hat? Hat irgendjemand es hingekriegt, eine komplette Woche nicht schlecht über irgendjemanden zu reden, sondern immer nur etwas Positives zu finden über Personen? Keiner? Krass. Du hast es geschafft? Okay, ich hoffe, ihr habt das alle nicht gehört. Ich habe es auch nicht geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben und habe festgestellt, dass das ganz schön schwer ist. Also es ist wirklich schwer, über jeden Menschen etwas Positives zu finden und das dann auch noch zu sagen, und nichts Negatives ist gar nicht mal so einfach. Ja, ich weiß nicht, vielleicht wollt ihr euch das einfach nochmal irgendwie vornehmen und einfach mal ein bisschen üben. Ich habe mir das auf jeden Fall auch vorgenommen, da wesentlich mehr auf das zu achten, was aus meinem Mund hervorgeht, und auferbauender zu werden in all meiner Rede. Und ja, möchte auf jeden Fall da weiter unterwegs sein, so in dieser Richtung. Und glaube auch, dass das cool wäre für uns als Gemeinde, wir uns das mal ein bisschen auch auf die Fahnen zu schreiben, dass wir Leute sein wollen, die ermutigend sind, die positiv übereinander reden, positiv über andere Leute reden. Und dass das schon einen ziemlichen Unterschied ausmachen kann zu dem, wie die meisten anderen Leute reden. Ja, heute möchte ich gerne über was ganz anderes predigen. Also ihr könnt beruhigt sein, es gibt heute keine schwierige Hausaufgabe. Ich glaube, es gibt sogar überhaupt gar keine Hausaufgabe. Und ihr seid wieder auf der sicheren Seite. Wolfgang hat vor einer ganzen Weile mal über die Gabe des Sprachenbetens gepredigt. Weißt du noch, wann das war, Wolle? Okay, also es war entweder im November, im Dezember oder im Februar. Egal wann, also es ist auf jeden Fall, also Jürgen sagt, es war im Dezember, und da Jürgen die Predigtkassetten aufnimmt, kann ich mir vorstellen, wie das er da auch wirklich Ahnung von hat, wann das war. Also sagen wir uns einfach mal auf Dezember oder irgendwann letztes Jahr, Anfang diesen Jahres, hat Wolfgang über die Gabe des Sprachenbetens geredet. Und wer hier öfter mal im Gottesdienst ist, der wird das mindestens schon einmal gehört haben, dass hier jemand in einer fremden Sprache redet, die keine irdische Sprache ist, die direkt von Gott kommt. Und ich möchte gerne heute auch noch mal ein bisschen was über diese Gabe des Sprachenbetens sagen und ganz speziell über die Gottesdienstordnung im 1. Korinther 14. Bin da vor einer ganzen Weile schon mehrfach mal drauf angesprochen worden, so wie sieht das denn aus, wenn hier von vorne in Sprachen gebetet wird, ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung, und manche Leute machen sich da Sorgen drüber. Und deswegen würde ich ganz gerne euch gleich mal das komplette 14. Kapitel des 1. Korintherbriefes vorlesen und eigentlich gar nicht richtig darüber predigen, sondern lediglich mal ein paar Anmerkungen dazu geben, wie ich das sehe und wie man das verstehen kann. Ich selber muss ja sagen, bin, was Sprachenbeten und überhaupt so das Übernatürliche angeht, völlig unbelastet. Ich komme aus keinem christlichen Elternhaus. Ich war nicht irgendwie als Kind in Gemeinden, wo das verpönt war, in Sprachen zu beten. Und ich fand das eigentlich die ganze Zeit schon super cool, seit ich mich bekehrt habe. So eines meiner ersten wirklich spirituellen Erlebnisse war irgendwie, da war ich noch kein Christ oder vielleicht gerade Christ oder auf dem Weg, es zu werden, weiß ich nicht genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch gekifft habe zu der Zeit. Und ich war in Lüdenscheid in der FCJG im Gottesdienst, und das war damals echt total wild charismatisch. Und ich komme da rein und alle haben Lobpreis gemacht und erst so ganz normalen deutschen Lieder gesungen oder englische Lieder. Ziemlich lang natürlich, also das war damals so richtig klischee-charismatisch, eine Stunde Lobpreis mit drei Liedern maximal. Und es war, oh, es war geil. Ich liebe das. Ja. Und auch immer so 2-3 Worte irgendwie pro Lied. Also jetzt auch nicht irgendwie so die tierisch langen Texte, sondern also richtig, ach, herrlich. Also, ja. Und auf jeden Fall fangen sie auf einmal alle an, in Sprachen zu singen und haben dann irgendwie ein paar Minuten in Sprachen gesungen und ich habe echt mit der Angst zu tun gekriegt. Ne? Also es war heftig. Irgendwie, ich wusste auf einmal, Gott ist da. Es war eine richtige Gottesbegegnung, ein erstes Erlebnis irgendwie mit dem Heiligen Geist, das mir wirklich die Schuhe ausgezogen hat. Also ich musste auf jeden Fall dann rausgehen. Ich habe es nicht lange ausgehalten in diesem Raum, weil einfach so eine Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes da war, dass ich überhaupt nicht wusste, wie ich damit jetzt umgehen soll. Und so kann das natürlich manchmal sein, irgendwie, ne, dass wenn man eine Berührung mit Gott hat und selber mit Gott noch nicht im Reinen ist, dass einen das ganz schön unangenehm berühren kann. Sagt auch Jesaja, als Gott ihm begegnet ist, so bei seiner ersten Gottesbegegnung in Jesaja 6, und sagt er auch hier, weh mir, irgendwie, ich vergehe. Und er kennt so seine ganze Sünde und merkt, wie heilig Gott eigentlich ist. Und es scheint nicht irgendwie in erster Linie ein positives Erlebnis für ihn gewesen zu sein, jedenfalls nicht so die erste Zeit, sondern er hat es echt richtig mit der Angst zu tun gekriegt. Und genau so war das für mich auch. Und das war so heftig, dass Gott im Raum gestanden hat und dass ich auf einmal nicht mehr das wegdiskutieren konnte, dass es nicht mehr irgendein frommes Blabla war, das mir irgendjemand erzählt hat, sondern dass es so eine direkte Begegnung mit Gott war, das war schon ganz schön krass. Nachdem ich mich dann bekehrt habe, bin ich nach Norddeutschland gegangen, habe da eine Jüngerschaftsschule bei Jugend mit einer Mission gemacht und ich war, glaube ich, in dem ganzen Kurs, inklusive Lehrer, der Einzige, der nicht in Sprachen beten konnte. Das fand ich total traurig, als ich das dann so zum ersten Mal da bewusst gehört hatte und dann wusste irgendwie, dass es Sprachenbeten ist und dass es eine Gabe Gottes ist, dass es übernatürlich ist, dass Leute in einer fremden Sprache reden, da habe ich gedacht, Mensch, das will ich auch haben. Und immer wenn dann irgendwelche Leute neben mir in Sprachen gebetet haben, dann war ich auch sofort ganz Ohr, irgendwie musste das hören und habe das für mich aufgesaugt. Und wenn dann Sprachengesang da war, irgendwie, ich weiß, ich habe manchmal irgendwie sogar Leute gebeten, irgendwie mir doch mal was in Sprachen vorzusingen, weil ich das irgendwie so heftig fand, also wie es mich selber so aufgebaut hat, zu erleben, wie andere Leute in dieser Gabe leben und dienen, das ist einfach nur abenteuerlich. Also es war so schön übernatürlich und ich habe gedacht, das muss ich auch haben, will ich unbedingt haben. Habe dann auch entsprechend lange dafür gebetet, also wenigstens so lange, bis Gott es mir dann auch gegeben hat. Irgendwann kam dann der große Moment, wo mir jemand Hände aufgelegt hat und ich dann zum ersten Mal merkte, dass der Heilige Geist auch in mich reinkam, dass es nicht mehr nur eine Außenerfahrung war, sondern wirklich auf einmal Gott selber in mir drin war. Und danach fing das so langsam an mit dem Sprachenbeten, dass es geklappt hat. Hatte erst so ein paar einzelne Silben, dann wurden es immer mehr. Dann habe ich irgendwie mal noch ein bisschen Halleluja dazwischen gesagt oder Sachen, Silben dazu erfunden, die sich auf die Sachen gereimt haben, die Gott mir gegeben hat. Was man eben so macht, wenn man seine Silben noch strecken muss. Aber es war auf jeden Fall schon der Hammer. Ne? Und ich habe gemerkt, dass es so aufbauend ist, irgendwie in Sprachen zu beten. Ich fand es total abgefahren, weil ich kein Wort verstanden habe von dem, was ich da gesagt habe. Aber trotzdem habe ich gemerkt, dass es meinen Glauben total aufbaut. Und dann kam ich wieder nach Hause zurück. Ich wohnte damals noch in Wetter an der Ruhr. Da wohne ich heute immer noch. Und wir hatten so eine kleine Gruppe junger Leute und wir fingen an, Gottesdienste zu machen. Und irgendwann machte es so ein paar Dauts und der Heilige Geist kam voll in unsere Gruppe rein und hat da richtig rumgescheppert. Und auf einmal konnte irgendwie jeder in Sprachen beten. Das war wirklich so von einem Tag, meine ich, auf den anderen oder maximal von einer Woche auf die andere, dass auf einmal jeder irgendwie in unserer Gruppe diese Gabe bekommen hat. Und das hat super viel mit uns gemacht. Wir konnten in der ersten Zeit kaum noch irgendwie was anderes machen, als in Sprachen beten. Das war wirklich wie, wenn du sowas Neues kriegst, ne, irgendwie hast ein Geschenk, irgendwie, oder irgendwas, du kaufst dir ein neues Fahrrad oder so und du kannst nichts anderes mehr machen als Fahrrad fahren. Oder ich weiß nicht, ob es bei Fahrrädern so ist, bei Autos ist es auf jeden Fall so. Wenn du ein neues Auto hast, du hast kein Problem damit, jeden nach Hause zu bringen und zum Zigarettenautomaten zu fahren und auch irgendwie Umwege über Frankfurt zu machen oder so. Hauptsache, du kannst mit deinem Auto fahren. Und genauso war das bei uns mit dem Sprachenbeten. Auf einmal konnten wir alle Sprachen beten und wir waren so begeistert davon, dass wir nichts anderes mehr machen wollten als Sprachenbeten. Und dann erinnere ich mich an einen Gottesdienst, wo also die Freude Gottes mir so überhand genommen hat, dass wir da alle auf den Sofas und so rumgehüpft sind und getanzt sind und in Sprachen gebetet und geschrien haben und immer lauter und es war irgendwie total ekstatisch. Und wir waren so begeistert irgendwie darüber, diese Gabe des Sprachenredens zu kriegen, dass wir, glaube ich, eine komplette Woche lang, oder ich zumindest, kein Wort mehr auf Deutsch geredet haben. Und immer wenn wir uns getroffen haben, dann in Sprachen unterhalten, ich erinnere mich dran, so total Panne eigentlich, wir haben manchmal in Sprachen telefoniert, irgendwie jemanden angerufen und dann Handuba Kanduba Chando und der, ja, Chakarema Tietria und irgendwie, und keiner hat irgendwas verstanden natürlich, ne, also, aber trotzdem, es war so Hammer, ey, es war so Hammer, irgendwie zu erleben, die anderen haben das auch. Und ich fand das so aufbauend, irgendwie nur Leuten zuzuhören. Und wenn ich das dann auch selber gemacht habe oder wir das irgendwie alle zusammen gemacht haben, dann war das so aufbauend. Also es waren echt so die auferbauendsten Treffen, die ich überhaupt jemals erlebt habe. Heute würde ich das wahrscheinlich nicht mal mehr als Gottesdienst bezeichnen. Aber damals, ja, waren das eben unsere Gottesdienste. Also wir haben dann noch nicht mal mehr Lobpreis gemacht. Und wenn, dann haben wir einfach ein paar Akkorde gespielt und irgendwie 2 Stunden in Sprachen gesungen und so. Und dann einfach wieder weiter da drin geredet. Aber es war total aufbauend. Hammer. Hat natürlich irgendwann dann ein bisschen nachgelassen. Man wird dann ja auch wieder realistischer und merkt, dass zum christlichen Leben noch mehr dazugehört. Dass es auch noch mehr geistliche Disziplinen gibt, dass es auch gut ist, hin und wieder mal ein bisschen Bibel zu lesen oder auf Deutsch zu beten und sich Predigten anzuhören und Predigten zu halten. Aber so für diese Woche war das eine super intensive Erfahrung und eine Erfahrung, die ich auf gar keinen Fall missen will. Das danach noch mal ein bisschen aus den Augen verloren, muss ich sagen, bis dann irgendwann ein Freund zu mir gekommen ist und mir gesagt hat, das war echt ein prophetisches Wort, glaube ich, in dem Moment, und er hat gesagt, hey Storch, du solltest diese Gabe nicht außer Acht lassen, sondern du solltest, glaube ich, wirklich jeden Tag 1 Stunde in Sprachen beten. Habe ich gesagt, okay, mache ich. Habe das dann immer auf dem Weg zur Schule, habe damals eine PTA-Ausbildung gemacht und da, also pharmazeutisch-technischer Assistent, um dann in der Apotheke zu arbeiten, und da hat man 2 Jahre theoretischen Unterricht und nachher gibt's dann 1 Jahr Praktikum, und dann immer auf dem Weg zur Schule 1/2 Stunde in Sprachen gebetet, auf dem Weg von der Schule 1/2 Stunde in Sprachen gebetet und dann auf diese Weise diese Gabe wieder angefacht, bis sie eigentlich echt zu so einer zweiten Natur geworden ist. Heute kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, wie so einen Tag ohne Sprachen beten. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal vorgekommen ist, also muss ganz, ganz lange her sein. Manchmal, wenn dann mir gar nichts einfällt, so wenn ich bete und ich weiß gerade nicht mehr, wie es weitergehen soll, oder ich bete Gott an und mir fehlen die Worte, dann ist das irgendwie ganz klar, dann macht man gar nichts anderes mehr. Oder auch wenn ich mich auf Gott konzentriere, ist es dann auch nochmal, hilft es mir sehr, irgendwie in Sprachen zu beten. Merke, dass mich das sehr auf Jesus ausrichtet und dass es mich aufbaut und diesen Draht oder den Kontakt irgendwie zu Gott nochmal intensiver macht, und dass es mir deswegen also sehr weiterhilft, irgendwie wenn ich gerade Gott hören muss, ist das irgendwie eine unschätzbare Hilfe eigentlich für mich. Deswegen kann ich das ehrlich gesagt manchmal nicht hundertprozentig nachvollziehen, dass es für manche Leute schwierig ist, in eine Gemeinde reinzukommen und zu hören, dass jemand von vorne über das Mikro in Sprachen betet und dass es sich für sie komisch anfühlt. Also ich habe das jetzt aus mehreren Gesprächen irgendwie so mitgenommen. Ich kann das, wie gesagt, von meiner eigenen Lebenssituation her nicht mehr richtig nachvollziehen. Ich habe die ersten Jahre, war ich garantiert in keinem Gottesdienst, in keiner Gemeinde, in der das nicht irgendwie vorgekommen ist, und habe also dann als nachher, irgendwie als ich schon ein paar Jahre Christ war, dann mitbekommen, dass nicht jeder Christ in neuen Sprachen betet und dass nicht jeder Christ prophezeit und so. Das war für mich echt, also war für mich ein Schock, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich zum ersten Mal irgendwie in so einer Freikirche war und dann irgendwie dachte ich nach dem Gottesdienst, hey, da hat doch irgendwas gefehlt, irgendwie da war jetzt gar nichts, wie kein prophetischer Eindruck, wie kein Gebetsdienst und sowas, und war total überrascht irgendwie dann darüber, so Stück für Stück mitzukriegen, dass das nicht irgendwie bei allen Leuten so ist oder dass das nicht in allen Gemeindeformen so vorkommt. Habe ich mich jetzt natürlich mittlerweile auch dran gewöhnt, aber deswegen kann es sein, dass ich vielleicht selber manchmal etwas unsensibel mit diesem Thema Sprachengebet umgehe oder da vieles vielleicht als zu bekannt voraussetze, wenn ich während der Predigt einfach mal irgendwie kurz was in Sprachen sage, oder wenn wir hier das vielleicht mal im Gottesdienst haben, dass jemand etwas in Sprachen betet und dann eine Auslegung dazu kommt, ist das was, was mir irgendwie total normal erscheint. Wo ich aber auch mitgekriegt habe, dass es für manche Christen nicht völlig normal ist und ein komisches Gefühl gibt. Und deswegen würde ich ganz gerne mal euch damit hineinnehmen, was Paulus im 1. Korinther 14 schreibt über die Gottesdienstordnung und da speziell auch nochmal über das Beten in Sprachen. Und möchte euch einfach gerne mal dieses komplette Kapitel oder fast das komplette Kapitel vorlesen, also bis zum 27. Vers. Und vielleicht noch nicht mal besonders viel dazu sagen, sondern bloß mal so ein paar Erklärungshilfen dazu geben. Seid ihr alle noch wach? Ja, ist gut. Ab Vers 1. Ich lese das aus der Hoffnung für alle vor und nachher nochmal ein paar Verse aus der Einheitsübersetzung. Lasst die Liebe euer höchstes Ziel sein. Bemüht euch um die Gaben, die der Heilige Geist gibt. Vor allem darum, Gottes Weisungen weiterzugeben. Andere Bibelübersetzungen reden hier von Prophetie, aber das ist ja das Gleiche. Wenn nämlich jemand in unbekannten Sprachen betet, dann spricht er nicht zu Menschen, denn niemand versteht ihn. Er spricht zu Gott, und was er durch Gottes Geist redet, das ist ein Geheimnis. Wer aber Gottes Weisungen empfängt, kann sie an andere Menschen weitergeben. Er hilft ihnen, im Glauben zu wachsen, er tröstet und ermutigt sie. Wenn ihr in unbekannten Sprachen betet, stärkt das euren persönlichen Glauben. Wer aber Gottes Weisungen weitergibt, der stärkt die ganze Gemeinde. Meinetwegen könntet ihr alle in Sprachen beten. Kurze Anmerkung kommt wieder zu. Elberfelder sagt vom Griechischen wesentlich korrekter, ich will, dass ihr alle in Sprachen betet. Also er ist schon so eine Aufforderung von Paulus an die Gemeinde, macht das doch bitte alle. Meinetwegen könnt ihr alle in Sprachen beten, aber noch besser wäre es, ihr könntet alle von Gott Weisungen empfangen und weitergeben. Das ist wichtiger, als in unbekannten Sprachen Gott anzubeten. Es sei denn, dieses Gebet wird erklärt, damit die ganze Gemeinde einen Gewinn davon hat. Stellt euch doch einmal vor, liebe Brüder und Schwestern, ich komme zu euch und bete in einer Sprache, die niemand kennt. Davon hättet ihr gar nichts. Ich will euch lieber klar sagen, was Gott mir offenbart hat, was seine Absichten mit euch sind, wenn ich in seinem Auftrag rede oder euch unterweise. Es ist genauso wie bei Musikinstrumenten. Bei einer Flöte etwa oder einer Harfe muss man unterschiedliche Töne hören können, sonst erkennt keiner die Melodie. Der hat noch nie Lobpreis hier mitgekriegt. Wenn der Trompeter nicht ein klares Signal bläst, wird sich kein Soldat auf den Kampf vorbereiten. Genauso ist es beim Sprachengebet. Wenn ihr unverständlich redet, wird euch niemand verstehen. Ihr redet nur in den Wind. Es gibt auf der Welt unzählige Sprachen und jede hat ihren Wert für den, der sie versteht. Wenn ich aber die Sprache des anderen nicht kenne, dann können wir uns nicht verständigen. So ist es auch mit euch. Wenn ihr euch schon so eifrig um die Gaben des Heiligen Geistes bemüht, dann setzt auch alles daran, dass die ganze Gemeinde etwas davon hat. Wer Gott also in einer unbekannten Sprache anbetet, der soll den Herrn darum bitten, dass er sie auch auslegen kann, damit alle ihn verstehen. Denn bei einem solchen Beten spricht Gottes Geist in mir, es ist keine Sache meines Verstandes. Wie sollen wir uns nun verhalten? Ich kann durch Gottes Geist in einer Sprache beten, die keiner versteht, aber ich will auch für alle verständlich beten. Ich will ein Loblied singen, wie es mir der Heilige Geist schenkt, aber ich will auch so singen, dass alle es verstehen. Denn wenn du Gott in einer unbekannten Sprache anbetest, wie soll jemand, der diese Sprache nicht versteht, dein Gebet mit seinem Amen bekräftigen? Er weiß doch gar nicht, was du gesagt hast. Also hier ganz interessant, und es war damals offensichtlich auch so, dass man schon in Sprachen gesungen hat, dass sie ganz normalen Lobpreis gemacht haben in Griechisch oder was man auch immer damals gerade gesprochen hat, wo sie da waren. Aber dass es auch da im Gottesdienst scheinbar üblich war, dass man Lieder in Sprachen gesungen hat. Dann kann dein Gebet noch so gut und schön sein, dem anderen nutzt es überhaupt nichts. Ich bin Gott dankbar, dass ich ihn in fremden Sprachen anbete, und zwar mehr als ihr alle. Dennoch will ich in der Gemeinde lieber 5 Worte sprechen, die jeder versteht und die allen weiterhelfen, als 10.000 Worte in einer Sprache, die niemand versteht. Liebe Geschwister, seid doch nicht wie Kinder, die nicht verstehen, was man ihnen erklärt. Wenn es darum geht, Böses zu tun, dann dürft ihr unschuldig sein wie die Kinder. Im Verstehen aber sollt ihr wie Erwachsene sein. In der Heiligen Schrift heißt es, ich will zu diesem Volk in fremden, unbekannten Sprachen reden. Aber sie wollen nicht auf mich hören, spricht der Herr. Das Gebet in unbekannten Sprachen bringt die Menschen also nicht zum Glauben. Aber das Reden in göttlichem Auftrag überzeugt und führt zum Glauben. Stellt euch Folgendes vor, die Gemeinde versammelt sich und jeder betet in einer anderen unbekannten Sprache. Nun kommt jemand dazu, der das nicht kennt oder einer, der noch kein Christ ist, der wird doch sagen, ihr seid alle verrückt. Wenn ihr dagegen alle in verständlichen Worten Gottes Weisungen weitergibt und ein Unkundiger oder Fremder kommt dazu, wird ihn dann nicht alles, was ihr sagt, von seiner Schuld überzeugen und in seinem Gewissen treffen? Was er bis dahin selbst nie, sich selbst nie eingestanden hat, wird ihm plötzlich klar. Er wird auf seine Knie fallen, Gott anbeten und bekennen, Gott ist wirklich mitten unter euch. Ach bitte Jesus, wenn das mal passieren würde. Was heißt das nun ganz praktisch für euch, liebe Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas beizutragen. Einige singen ein Loblied, andere legen Gottes Wort aus. Einige geben weiter, was Gott ihnen klar gemacht hat. Andere beten in unbekannten Sprachen, die dann für alle ausgelegt werden. Wichtig ist, dass alles zum Aufbau der Gemeinde dient. Während eines Gottesdienstes sollen zwei oder höchstens drei in unbekannten Sprachen beten, und zwar einer nach dem anderen. Jedes dieser Gebete soll gleich für alle erklärt werden. Wenn dafür niemand da ist, sollen sie schweigen. Sie können ja für sich alleine beten. Gott wird sie hören. Die letzten beiden Verse nochmal aus der Einheitsübersetzung. Wenn man in Zungen reden will, so sollen es nur zwei tun, höchstens drei, und zwar einer nach dem anderen. Dann soll es einer auslegen. Wenn aber niemand es auslegen kann, soll auch keiner vor der Gemeinde so reden. Er soll für sich selbst tun und vor Gott. Amen. Soweit 1. Korinther. Wenn man sich die Gemeinde in Korinth mal anguckt und wenn ihr den Korintherbrief mal mit einem offenen Auge lest und darüber nachdenkt, wird euch das auffallen, dann ist das eine Gemeinde, die war total wild. Also da müssen die Gottesdienste ewig lange gedauert haben, wie jeder hat was mitgehabt. Ich weiß nicht, wie viele Leute da drin waren, aber wenn jeder irgendwie was von Gott hatte und das da eingebracht hat, dann wird das wahrscheinlich schon eine ganze Weile gedauert haben. Und dieses Bild, das Paulus von der Gemeinde in Korinth beschreibt, ist einfach irgendwie das Bild einer total geistlichen Gemeinde, irgendwie die total viel Sünde auch noch auf der anderen Seite hat, davon handeln die Kapitel vorher, aber die so im geistlichen Bereich ungefähr alles haben, wie was man haben kann. Also die hatten nicht das Problem, dass sie zu wenig Heiligen Geist hatten, die hatten eher das Problem, dass sie zu viel davon hatten in ihren Gottesdiensten. Und dass Paulus jetzt sagen muss, okay, ihr müsst euch hier so ein bisschen einschränken. Ihr könnt nicht mehr alle alles machen und schon gar nicht irgendwie alle gleichzeitig, sondern wir müssen hier mal ein paar Regeln einführen, damit das, was Gott euch gegeben hat, wirklich zur Erbauung der ganzen Gemeinde dient und nicht einfach nur etwas ist, was man macht, weil es irgendwie dazugehört oder weil man es immer schon gemacht hat, sondern wir müssen jetzt Regeln haben, damit es jedem dient. Und mir kommt das manchmal so vor, dass wir diesen Hintergrund vergessen, wenn wir 1. Korinther 14 auf unsere Gottesdienste in Deutschland anwenden und dass wir ja irgendwie das sehen und dass wir aber nicht irgendwie diesen Hintergrund davon haben, dass es so abgegangen ist mit dem Geist, sondern dass wir nur die Regeln sehen und die Verbote sehen, die Paulus da sagt, die eigentlich dazu da sind, einen Wildwuchs einzuschränken, aber dass wir es irgendwie auf Gemeindesituationen manchmal anwenden, die überhaupt nichts von diesem Wildwuchs haben. Und dass es dann irgendwie Gemeinden gibt, in denen im Gottesdienst sehr wenig Heiliggeist inspiriert vorkommt, wo das inspiriert ist und dann vielleicht die Predigt ist, aber man dann trotzdem irgendwie immer noch darüber redet und wie das 1. Korinther 14 ja sagt, hier, man muss hiermit aufpassen, man muss damit aufpassen und dass man statt irgendwie einen Wildwuchs zu beschneiden und in gute Richtungen zu bringen, dass man eigentlich so das Wirken des Geistes fast irgendwie schon von vornherein wie ausschließt. Und mir kommt das manchmal vor, als ob man so ein Buch über Gartenbau hätte. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Wir haben mittlerweile so einen kleinen Garten und da natürlich auch hin und wieder mal so ein Buch gekauft, wo man sich da mal angucken kann, was da alles wachsen kann in so einem Garten. Und da ist, ob man irgendwie mit so einem Buch über Gartenpflege, wo irgendwie jede Menge drin ist, über wunderschöne Blüten und großen Rasen und diese schönen englischen Bäume, wo man Figuren mitschnitzen kann, irgendwie. Also das ist so ein Baum, irgendwie so ein Buch wieder drüber, wie man so einen Garten pflegt und setzt sich damit neben die Autobahn und guckst, und sorgst dafür, dass dieses eine kleine Pflänzchen, das neben der Fahrbahn wächst, nicht zu groß wird. Und sagst, ja, Paulus hat aber gesagt, irgendwie da soll es nicht so viel von geben und deswegen schneide ich dich wieder ab. Und deswegen finde ich das manchmal ganz schwer, irgendwie diese Sachen, die das Neue Testament da irgendwie gibt, auf Situationen heutiger Gemeinden anzuwenden, weil das, was da geschrieben worden ist, definitiv in einer Erweckungssituation gewesen ist, wo die Leute gerade mal, das war 25 Jahre nach der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten und wo die Leute total begeistert und wir noch von dem waren, absolut in dieser Gotteskraft gelebt haben und die Gottesdienste überschäumt davon waren. Ich meine, Paulus sagt hier, wenn ihr in Sprachen betet, dann bitte einer nach dem anderen und höchstens zwei oder drei. Und das heißt irgendwie, dass da wahrscheinlich manches Mal Leute parallel in Sprachen gebetet haben. Weißt du, du bist in die Gemeinde reingekommen und da waren vorne irgendwie 5 Leute, die haben gleichzeitig in Sprachen geredet. Keiner hat das ausgelegt und es war einfach bloß ein totales Chaos da. Und das ist nicht irgendwie zu vergleichen mit dem, was ich jemals in einer deutschen Gemeinde gesehen habe. Im Ausland kenne ich nicht so viele Gemeinden, aber in Deutschland habe ich das noch nie erlebt. Also wenn, dann war da mal einer irgendwie vorne und hat ein bisschen was in Sprachen gesagt. Aber es war auf keinen Fall irgendwie so extrem, wie Paulus das da beschreibt, dass da mehrere Leute gleichzeitig waren und dass er diese Regel einführen muss, bitte nacheinander, nicht alle gleichzeitig. Ich habe mal ein bisschen Kirchengeschichte gelesen. Ich war ja früher in einer Pfingstgemeinde und da natürlich auch begeisterter Pfingstler und habe dann immer so einiges gelesen über die Geschichte der Pfingstbewegung. Das war ja auch eine richtige Erweckungsbewegung. Und da war es so, dass am Anfang des 20. Jahrhunderts kam zum ersten Mal seit mehreren Jahrhunderten wieder Sprachenbeten. Und das muss der Hammer gewesen sein. Man hat es über Jahrhunderte nicht mehr gemacht. Ne? Wir hatten Deutschland wie Mittelalter, hat man unheimlich verkopft. Irgendwie ist man an die Bibel rangegangen und man hat dicke Theologie- und Philosophiebücher geschrieben, aber nichts von Gott erfahren. Dann kam die Reformation, die eigentlich auch schon wieder sehr kopfmäßig war, aber immer schon ein bisschen Lobpreis so da drin hatte. Aber es war irgendwie dieses Ganze mit Geistesgaben und Übernatürliche, das gab es überhaupt nicht. Und dann Anfang des Jahrhunderts haben wieder Leute Apostelgeschichte gelesen und haben gesagt, Mensch, da gibt es doch etwas, das haben wir gar nicht. Und sie haben dafür gebetet und gefastet und geforscht, bis sie irgendwann durchgebrochen sind. Und dann kam auf einmal irgendwie der Heilige Geist und sie haben sowas wie so ein Pfingstwunder erlebt. Auf einmal beteten alle Leute in neuen Sprachen. Und es war genauso, wie es damals mit Pfingsten fast gewesen ist. Und die waren so begeistert davon, dass sie in der ersten Zeit ihre Gottesdienste auch genauso abgehalten haben. Es hat in Deutschland etwas gegeben, das nannte man damals Zungenkonferenzen, als die Pfingstbewegung aufkam. Und die haben sich getroffen wie mit ein paar hundert Leuten und es gab kein anderes Programm außer in Sprachen reden. Und ich meine, es gab natürlich genug andere Christen, die fanden das total schräg. Und ich glaube, das muss auch sehr schräg gewesen sein. Und trotzdem, ey, ich würde einiges dafür geben, wenn ich dabei sein könnte, wenn ich sowas einmal miterleben könnte. Das muss der Hammer gewesen sein. Aber ich meine, du musst dir das vorstellen. Dann ist da irgendwie die Bühne und da ist einer, der redet irgendwie 1,5 Stunden in Sprachen. Und alle sind total begeistert, aber keiner legt es aus. Und ja, man geht natürlich zurück und kann dann auch nicht sagen, so ja, die Predigt hat mir hier und da weitergeholfen. Sondern wahrscheinlich haben dann auch alle gesagt, so ich weiß nicht mehr, worüber der geredet hatte. Und ungefähr genau das muss diese Situation gewesen sein, wo diese Leute drin gewesen sind. Und ich meine, vor 23 Jahren oder 25 Jahren, ne, Pfingsten, sie sitzen in diesem Obergemach zusammen und warten darauf, dass der Heilige Geist kommt. Das war eine der letzten Sachen, die Jesus ihnen gesagt hat. Ne, bleibt in Jerusalem und wartet auf die Gabe des Heiligen Geistes. Keiner konnte sich vorstellen, was das genau ist. Und jetzt sitzen sie in ihrem Obergemach und beten und auf einmal geht ein mächtiger Wind irgendwie durch den Saal. Dann das nächste, was sie sehen, ist Feuerzungen, die auf ihren Köpfen sind. Und das dritte, was sie mitkriegen, ist, alle können irgendwie in anderen Sprachen beten. Und rat mal, was die gemacht haben. Die haben in Sprachen gebetet. Ohne Ende. Die haben sich so gefreut irgendwie über das, was da war. Die haben sich so gefreut, dass diese Verheißung, die Jesus ihnen gegeben hat, in Erfüllung gegangen ist. Die konnten erstmal gar nichts anderes machen. Die wollten auch nichts anderes machen und haben einfach in Sprachen weitergebetet. Und so sagt Paulus nicht, dass es verboten ist, in der Gemeinde in Sprachen zu beten, sondern er sagt, dass man vorsichtig damit sein soll, wie viel man vor der Gemeinde in Sprachen betet. Und es ist also schuldig, wenn das heute ein bisschen lehrmäßiger ist und nicht irgendwie so eine lustige Predigt. Ich weiß auch nicht genau, warum das so ist. Ich hatte gestern Abend und heute Morgen das Gefühl, dass ich das einfach mal machen soll und hier drüber reden soll. Und ich hoffe mal, dass das für euch okay ist. Wenn nicht, irgendwie ja, kann ich auch nichts dran ändern. Müsst ihr irgendwie noch einen anderen Gottesdienst heute Nacht gehen, wenn ihr einen findet. Aber jedenfalls so, wir haben ein anderes Verständnis von dem Wort Gemeinde, als Paulus das gehabt hat. Bei uns ist Gemeinde alles Mögliche, also man geht zur Gemeinde, um die Gemeinde zu putzen beispielsweise, redet also von Gemeinde irgendwie auch als den Räumlichkeiten der Gemeinde. Die Gemeinde, von der Paulus geredet hat, war was anderes. Die Ekklesia, so heißt es auf Griechisch, war damals die Versammlung der mündigen, wahlberechtigten Männer. Das heißt, Frauenwahlrecht gab es da noch nicht und in der Stadt haben sich halt regelmäßig die mündigen Männer versammelt und haben über alle möglichen Sachen der Stadt geredet und haben dann ihre Entscheidungen teilweise demokratisch gefällt. Das heißt also, dieser Gedanke, dass man in die Gemeinde geht und dann in der Gemeinde redet, das hat es überhaupt nicht gegeben. Man ist wieder hingekommen und hat dann von vorne geredet. Ne? Man konnte also nur für die Gemeinde reden oder vor der Gemeinde reden, aber man konnte nicht in der Gemeinde reden. Und das ist das, was hier eigentlich hintersteht, dass Paulus nicht sagt, und ihr seid vorsichtig mit dem, was ihr in eurer privaten Gebetszeit im Gottesdienst sagt, sondern dass er sagt, seid vorsichtig mit dem, was ihr von vorne für die ganze Gemeinde sagt, weil das natürlich das ist, was unkundigen oder unbekehrten Leuten sehr komisch vorkommen kann, wenn sie kommen und kein einziges Wort in einer ihnen verständlichen Sprache reden. Und so erklärt sich auch dieser letzte Vers, den ich euch da vorgelesen habe. Wenn niemand da ist, der es auslegen soll, kann, so sollen sie schweigen. Sie können aber für sich alleine und für Gott beten. Das heißt also, es wird damals auch Leute gegeben haben, die sind nach vorne gekommen, hatten das Gefühl, ich soll etwas von Gott weitergeben, haben dann eine Weile in Sprachen geredet, haben gefragt, hat jemand die Auslegung? Hat keiner gesagt, ja, ich habe die Auslegung. Dann haben sie nicht weitergeredet, sondern haben sich hingesetzt und haben dann, wenn Zeit im Gottesdienst war, leise vor sich und wie für sich hin weitergebetet, also nicht in normalen Worten, sondern halt in Sprachen weitergeredet. Aber sie haben es aufgehört, das von vorne zu machen. Und so glaube ich, dass es absolut biblisch ist, auch solche Geistesgabenteile in Gottesdiensten zu haben. Wir haben das bisher freitags, glaube ich, weiß nicht, ob wir es überhaupt mal gemacht haben. Wir haben es ein, zwei Mal gehabt, dass wir es im Lobpreis mal Lieder in Sprachen gesungen haben. Aber es war nie, dass wir als ganze Gemeinde mal in Sprachen gebetet haben. Sonntags haben wir das jetzt vor ein paar Wochen einmal gemacht, und dass wir mal 2, 3, 4, 5 Minuten oder sowas genommen haben und einfach nur in Sprachen gebetet haben und wir gar nicht mehr Deutsch oder Englisch gebetet haben, sondern nur Gott mal in Sprachen angebetet haben. Und ich halte das für eine total biblische Sache. Also das Predigen in Sprachen ist sicherlich irgendwie eine ganz komische Sache, aber wenn man zusammenkommt und einfach zusammen in Sprachen betet, sich selber auferbaut und den Heiligen Geist wirken lässt, dann scheint das schon eine Sache zu sein, die absolut in Ordnung und biblisch ist. Ich bin ein paar Mal darauf angesprochen worden, dass mir das wohl manchmal in der Predigt passiert, dass ich predige und zwischendurch rutscht mir dann mal so ein Kodabashiatarika Sendriya Lavakatarias irgendwie raus. Das weiß ich gar nicht, das fällt mir selber überhaupt nicht auf. Also ich bete sowieso dauernd in Sprachen und deswegen, ja, das war jetzt auch gerade gestellt. Ich weiß auch nicht, ob es echt war. Aber es ist einfach irgendwie etwas, es passiert mir dauernd. Ich bete dauernd in Sprachen und wie gesagt, also gerade wenn ich mich auf Gott ausrichten will, irgendwie dann ist das mir etwas, was passiert, ist aber eher etwas, was zu meinem persönlichen Gebetsleben gehört, als dass es jetzt irgendwie eine Botschaft an die Gemeinde wäre, die ausgelegt werden muss. Ich habe mir vorgenommen, damit etwas vorsichtiger umzugehen und mehr darauf zu achten. Mag sein, dass das irgendwie weniger geworden ist, kann sein, dass das nochmal vorkommt. Aber das würde ich auf jeden Fall dann auch gerne irgendwie noch weiterhin einschränken, wenn es nochmal passiert. Lasst euch darüber nicht beunruhigen, lasst euch das nicht komisch vorkommen. Ist dann halt einfach was, was passiert, aber ich glaube keine biblische Katastrophe nach 1. Korinther 14. Wir haben eigentlich vor einer ganzen Weile schon mal so die Vision gehabt oder den Gedanken gehabt, dass das Beten in Sprachen ein Schlüssel für uns als Gemeinde sein kann, mehr in diese übernatürliche Welt Gottes hineinzukommen. Und deswegen würde ich das gerne auch so in der nächsten Zeit oder den nächsten Monaten irgendwie fördern. Ich sage das jetzt auch nochmal ausdrücklich, dass es erwünscht ist, irgendwie, dass ihr gerne nach vorne kommen könnt und mal was in Sprachen sagen könnt. Und dann gucken wir, ob ein Ausleger da ist. Wenn kein Ausleger da ist, dann sei halt einfach ruhig danach. Aber wir wollten es auf jeden Fall gerne ausprobieren, irgendwie, dass wir weiter in diesen Bereich reinkommen. Ich möchte euch auch sehr viel Mut machen, irgendwie, dass wenn ihr selber in Sprachen beten könnt, dass ihr es ausnutzt, dass ihr einfach im Lobpreis irgendwie hin und wieder mal vor euch hinplappert oder wenn wir Gebetsteile haben, irgendwie, dass ihr dann auch hier in Sprachen beten könnt, weil es einfach etwas ist, was von Gott kommt und was super, super auferbaulich ist. Habe euch das gerade beschrieben, wie das bei mir selber irgendwie ist, dass ich es oft merke, wie das es mich aufbaut. Und ich glaube, dass es nicht nur bei mir so ist, sondern dass es halt absolut biblisch ist. Und wie Paulus sagt das, und wie wer in einer Sprache betet, der baut sich selber auf. Und so glaube ich, dass das für alle anderen Christen auch gilt. Und dass eigentlich keiner von uns es sich leisten kann, irgendeine Möglichkeit, sich aufzubauen, auszulassen. Vielleicht bist du so aufgebaut, dass du denkst, ich muss nicht mehr weiter aufgebaut werden. Ich muss sagen, ich bin das nicht. Ich brauche immer noch Auferbauung und mir tut das super gut, irgendwie diese biblischen Mittel dazu ergreifen. Und ich möchte euch einfach Mut machen, irgendwie, dass ihr das auch macht. Ich möchte mich da Paulus anschließen und sagen, ich möchte gerne, dass ihr alle in Sprachen beten könnt. Wenn ihr es nicht könnt, können wir gerne noch für euch beten. Wenn ihr es nicht wollt, ist es auch überhaupt nicht schlimm. Das ist auch in Ordnung. Da ist jede Menge Freiheit da. Es ist keinerlei Zwang irgendwie zu charismatischen Gebaren oder sowas in der Gemeinde. Aber es ist auf jeden Fall ein Geschenk, das Gott uns geben möchte und das sich sehr positiv für uns als Einzelne auswirken kann und damit natürlich dann auch für die ganze Gemeinde. Denn wenn alle auferbaut sind, dann ist natürlich auch letztlich die Gemeinde auferbauter. Und ich glaube, dass es viel ausrichten kann, auch in einer geistlichen Atmosphäre. Und dass es deswegen auch eine wünschenswerte Sache ist, wenn wir das im Gottesdienst zusammen machen. Amen. Für den Fall, dass es Fragen gibt, ja, fragt mich nachher. Ich gehe noch kurz beten und dann kommt der Lobpreis. Halleluja. Jesus, ich danke für dein Wort und dafür, dass es uns immer wieder ermutigt und herausfordert. Und ich bitte dich dafür, genau wie Paulus das auch sagt, ich bitte dich, dass wir viel mehr Prophetie hier haben, dass es viel normaler wird, dass wir irgendein übernatürliches Reden von dir haben, dass es normal wird, dass man hier reinkommt und prophetisches Wort empfängt. Aber ich bitte dich, dass wir auch die Sachen nicht außer Acht lassen, die wir haben. Und dass wir irgendwann eine Gemeinde werden, die genauso drauf ist wie Korinth, wo man sagen kann, hey, die sind echt total überfließend in allem. Die haben so viele Gaben, die sind so voll irgendwie davon, dass man schon beschränken muss. Jesus, ich wünsche mir, dass wir auch irgendwann mal dahin kommen, dass wir sagen müssen, okay, ab heute nur noch 10 Propheten vorne, auf keinen Fall mehr Eindrücke und wenn du noch mehr hast, mir tut uns leid. Jesus, ich wünsche mir, dass wir auch irgendwann mal dahin kommen, dass wir sagen können, nee, nur noch 3 ausgelegte Sprachen gebeten im Gottesdienst und nicht mehr. Und dass wir wirklich mal dahin kommen, dass wir den Wildwuchs und dieses üppige Wuchern, dass wir es wieder einschränken müssen, damit die Gottesdienste nicht tagelang gehen und nicht irgendwie total schräg werden für Ungläubige. Gott, ich danke dir, dass du in uns lebst, Heiliger Geist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, so zu leben, dass du immer mehr durch uns fließen kannst, dass wir reich und überreich werden an jeder geistlichen Gabe und dass jeder von uns mit dir Erfahrungen macht, dass jeder von uns eine Spiritualität aufbaut, die zu ihm passt und zu ihr passt und dass für uns ganz normal ist, dass du in unserer Mitte bist und dass du wirkst. Und ich sage, du bist echt herzlich willkommen, Heiliger Geist. Ich bitte dich, dass du jetzt im Lobpreis gleich wirkst. Ich bitte dich, dass du Leute ansprichst. Ich bitte dich, dass du uns Angst vom Übernatürlichen nimmst, wo wir noch Angst davor haben. Und dass du uns hilfst, immer mehr in deiner Dimension zu leben. In Jesu Namen. Amen. Ich will auch noch mal sagen, hier während des Lobpreises, falls ihr einen Eindruck habt, irgendwie dann kommt gerne nach vorne.